BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat heute Tom Viehweg an angenehmem Vormittag, an diesem ersten Mittwoch im November, der im Gegensatz zum ruhigen und stabilen Herbstwetter politisch durchaus turbulent begonnen hat. Aber vielleicht ist es gut, sich jetzt am Vormittag eine kleine Nachrichtenpause zu gönnen, entweder durch Leonardi, wir haben es gerade gehört, oder zunächst einmal diese Ausgabe unseres Vormittagsratsches. Habe die Ehre, kommt heute aus dem Studio Nürnberg und Sie haben heute auf jeden Fall auch eine Wahl, nämlich meinen Gast näher kennenzulernen. Eine energiegeladene Frau, 70 Jahre alt, aus Nürnberg, obwohl die Autorin und studierte Theologin Gunda Grüdener-Ackermann eigentlich in Halle an der Saale geboren ist und aufgewachsen in Ingolstadt. Was da passiert ist zwischen dem heutigen Sachsen-Anhalt, Oberbayern und Mittelfranken, darüber wird noch zu reden sein heute bei Habe die Ehre.
Heute am 6. November, Leonardi in Bayern, mit Ritten und mit Pferdesegnungen heute. Und zugleich wird an diesem 6.11. aber auch der internationale Tag für die Verhütung der Ausbeutung der Umwelt in Kriegen und bewaffneten Konflikten begangen. Ausgerufen übrigens von den Vereinten Nationen. Und auch das passt vielleicht ein wenig zumindest zu unserem heutigen Thema und vielleicht auch zu meinem heutigen Gast. Denn heute reisen wir ein bisschen zurück in die Zeitgeschichte, in die 70er Jahre. Ein Jahrzehnt zwischen dem Wiederaufbau nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs, dem Aufbruch einer neuen Generation in eine neue Zeit, aber auch eine Zeit der ersten großen Krisen in der Bundesrepublik Deutschland, Utopie einerseits also und Ernüchterung andererseits, die 70er Jahre. Wir unternehmen diese Reise mit der Nürnberger Autorin Gunda Grüdener-Ackermann, die sich in ihrem neuen Buch Ein bisschen Marx und Lieber Gott autobiografisch mit dieser Zeit beschäftigt hat. Und wie sie persönlich sie erlebt hat, ist durchaus interessant. Aufbruchstimmung nämlich, ein neues Denken, die Emanzipation, alternative Lebensformen, all das gab es damals. Eigentlich ein gutes Rüstzeug für ein selbstbestimmtes Leben als Frau, so scheint es zumindest im Rückblick auf den Anfang der 70er Jahre. Ob all das vermeintlich Revolutionäre und Fortschrittliche der 70er gegen die Wirkmächtigkeit von tradierten Rollenbildern tatsächlich bestehen konnte und damit hat sich Gunda Grüdener-Ackermann in ihrem neuen Buch ausführlich beschäftigt. Das ist heute unser Thema. Sie ist heute bei mir zu Gast. Habe die Ehre, Frau Grüdener-Ackermann.
Hallo, guten Tag. Ich freue mich, hier zu sein.
Obwohl Sie keine Politikerin sind, sind Sie ein politischer Mensch geworden, gewesen und geblieben. Und Sie haben eine Menge Lebenserfahrung, die Sie unter anderem in Ihrem neuen Buch drinstecken haben. Wir werden noch drüber sprechen. So ein internationaler Tag gegen die Verhütung der Ausbeutung der Umwelt durch Kriege. Hat der jemals was bewirkt, beziehungsweise brauchen wir den nach wie vor? Was meinen Sie?
Solche Tage mögen bestimmte Dinge immer in Erinnerung rufen, aber ob sie wirklich dezidiert was bewirken, wage ich zu bezweifeln. Mhm. Und vielleicht kann ich auch gleich hier auf ein Thema kommen, das ich als alte Frau jetzt, Gott sei Dank als alte
sie
weiße Frau.
Sie sind gerade mal 70.
Ja, aber
70 ist das neue 60, habe ich gehört.
Ich finde, alte weiße Frau ist ein super Label, was wir heute haben, im Gegensatz leider zu alter weißer Mann.
Ja.
Für die wird ja assoziiert, ewig gestrig zu sein, während wir als Frauen, die wir frei werden dann, jenseits von Kinder aufziehen, jenseits von Berufstätigkeit, endlich die Freiheit haben, politisch auch wirksam zu werden. Also ich weiß noch, ich habe versucht, politisch wirksam zu werden mit drei Kindern. Da war jeder Abendtermin bei einer politischen Partei, bei der ich auch mal war, bei einer war ich auch mal. Das war ein Dompteursakt, das war ein Seilakt, den ich auf die Dauer niemanden zumuten wollte, schon vor allem meinen Kindern nicht. Das heißt, jetzt eine alte weiße Frau zu sein, ist echt das, um es ganz kurz zu sagen, geilste, was einem passieren kann.
Und das am Mittwochvormittag.
Das am Mittwochvormittag, wobei ich sagen muss, wir ziehen auch Feindschaft damit auf uns. Also dieser alte Hexenmythos, ja, dass alte Frauen ja suspekt waren und so. Also das kommt schon auch noch ein wenig heute wieder mit hoch, glaube ich zumindest. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber wir werden sehr angefeindet. Und weil Sie den Weltfrieden angesprochen haben, ja, wir machen uns große Sorgen darum und deswegen sind wir auch engagiert. Wir werden dann noch auf die 70er Jahre kommen, die sicherlich auch sehr virulent waren und sehr, ja, mitunter auch durchaus gefährlich waren. Ja, also man denke an RAF und was es da alles gab. Aber man hatte ein Grundgefühl, dass wir irgendwo geborgen sind, bei allem Mist, den wir auch machen. Also man konnte Trial and Error viel besser handhaben, als das heute der Fall ist. Und heute habe ich wirklich, deswegen bin ich politisch engagiert, wir kommen ja noch drauf, das war ich immer, bin ich der Meinung, dass wir was dagegen tun müssen, dass unsere Kinder und unsere Enkel vor allem dieselben Freiheiten haben, wie wir sie hatten. Und das wünsche ich mir für die Zukunft. Und dafür möchte ich gerne einstehen.
Heute habe die Ehre mit der Autorin Gunda Krüdener-Ackermann aus Nürnberg. Wir sprechen über die 70er Jahre. Sie sind 1954 geboren und haben 74 Abitur gemacht. Sind Sie damit ein Kind der 50er oder tatsächlich ein Kind der 70er, Frau Krüdener-Ackermann?
Och, ich bin ein Kind all dieser Zeiten, all dieser Strömungen, wie Sie ja in meinem Buch lesen können, mache ich ja durchaus immer einen Rückgriff auf die Zeiten 50er Jahre, also die ich in den späten 50ern ja noch erlebt habe. Eine Episode war ja auch, dass ich als evangelisches Flüchtlingskind in einer kreuzkatholischen Gegend groß geworden bin, was mir unvergessene Erlebnisse, und zwar im negativen Sinne, beschert hat.
Ja? In Ingolstadt nämlich.
In Ingolstadt, ja. Ich sehe noch Fotos mit 40, 50 Kindern, 4, 5 Jahre alt, und ich bin das Kind, eindeutig zu erkennen als Ketzerin, nämlich links außen sitze ich mit einem gehörigen Abstand, also als einziges evangelisches Kind da gegenüber einer Phalanx von katholischen Kindern. Man darf nicht vergessen, also ich habe mich ja dann auch später damit beschäftigt, dass erst 1806, also Napoleon sei Dank, die erste evangelische Kirche in Ingolstadt gegründet worden ist. Und es hat dann noch wirklich, lassen Sie mich mal zählen, Zahlen sind nicht so meine Stärke, aber es hat über 150 Jahre gedauert, bis dann an der Peripherie dieser Stadt ein evangelischer Kindergarten entstanden ist. Also ansonsten haben alle dieses Los gehabt, das ich hatte, weil meine Eltern haben innerstädtisch gearbeitet. Also das war, man würde heute sagen, da könnte eine posttraumatische Belastungsstörung entstanden sein. Ich hatte als Kind Angst, große Angst vor der Hölle, vor meinem schwarzen Tupfen auf der Seele, vor dem heiligen Blasius, der mir besonders im Hals rumstochern würde. Also das sind Bilder, die ich nie vergessen werde. Also das ist in den 50er Jahren schon wirklich noch Hardcore gewesen, ganz eindeutig. Ich bin dann in eine konfessionelle Schule gegangen und letztendlich war das mit dem Glauben etwas, was für meine Eltern dann so wichtig war, ganz arg evangelisch zu sein. Denn meine Eltern stammten aus Lutherland, also Eisleben-Mansfelder Kreis. Und die waren nicht besonders gläubig, aber die hatten irgendwie so eine katholische Vorstellung, dass quasi der Geist des vierschrötigen Protestanten da, des Rebellen, auf sie übergegangen sei. Also das war ja, eigentlich ist es ja wie katholische Heiligenverehrung. Je näher die Knochen von jemandem sind, umso mehr Heil habe ich für mich erwirkt. Und das war bei meinen Eltern ähnlich. Und die Theologie hat für mich dann im weiteren Verlauf eine große Rolle gespielt.
Sie sind sogar den beruflichen Weg dann gegangen, trotz dieser Traumata sozusagen.
Ja, das waren ja die anderen, das waren ja praktisch die Teufel. Ja, okay. Die wurden ja dann bei uns, haben die dann die schwarze Seele gehabt. Und ich habe dann als Kind das evangelische Pfarrhaus kennengelernt, als einen Raum, wo Studenten kamen, wo es ein Klavier gab, wo es Bücher gab. Ich meine, ich bin ja in kleinbürgerlichen Verhältnissen groß geworden, wo es Bücher nur mal ganz selten gab. Zumindest war mein Vater damals in einem Bücherclub, das zumindest. Aber ich sehnte mich immer schon nach Lesen und Bildung. Ich wollte immer was wissen. Ich habe immer viel und gerne geredet, aber ich wollte auch immer gerne viel wissen. Und da war für mich das evangelische Pfarrhaus ein Hort, meiner Sehnsüchte, ich kann das so nennen. Habt es natürlich später, wenn wir auf die 70er Jahre dann kommen, im Theologiestudium, das ich ja dann gewählt habe, sehr, sehr entzaubern müssen. Denn es gibt ganz viele Nestbeschmutzer, um das mal so zu nennen, aus dem evangelischen Pfarrhaus. Wir denken an Friedrich Nietzsche oder wir denken auch an Gudrun Enslin. Und das sind nur wenige Beispiele, wie auch meine Freundin aus dem evangelischen Pfarrhaus. Ich wusste von Bekannten, dass diese Spielkameradin von mir drogenmäßig insgesamt unter die Räder gekommen war. Also das evangelische Pfarrhaus hat schon damals, obwohl ich noch gar keine Theologie studiert habe, eine gewisse Ambivalenz allmählich immer deutlicher gemacht.
Und da waren Sie noch nicht mal Pfarrerskind, sondern es war quasi wirklich nur das Haus quasi. Ich für meinen Teil habe alles gute 10 Jahre später gemacht als Sie im Leben. Ich bin 68 geboren, werde von meinem heute 16-jährigen Sohn scherzhaft Boomer genannt. Wenn er mich also ärgern möchte, dann bezeichnet er mich als Babyboomer. Ich selbst sage aber, ich bin immer ein Kind der 80er, obwohl ich eben in den 60ern geboren wurde. Da hatte ich meine Schulzeit, da hatte ich meine ersten beruflichen Gehversuche. Das heißt, prägt uns scheinbar weniger die ganz frühe Jugend als vielmehr die Zeit, wo man das erste Mal wirklich bewusst über sich und seine Lebensverhältnisse nachdenkt, gerade so die Zeit vielleicht zwischen 18 und 28?
Ja, schon auch. Also man überdenkt vieles. Ich habe ja in meinem Buch, bin ja sehr gnadenlos mit meinen Eltern auch umgegangen, die ja aus dem Osten kamen und ich verfalle immer in die Sprache, wenn ich von meinen Eltern dann erzähle, die natürlich ganz klar einen Pfosten gegen den Kommunismus einschlagen wollten. Und die Franz Josef Strauß war ihr Idol. Mein Vater ist sogar noch rechter gewandert. Also so viel zur Rechtslastigkeit der Jetztzeit. Es gab es schon immer. Das darf man nicht vergessen. Aber es gibt zwei Möglichkeiten. Ich kann mich davon emanzipieren oder ich kann es reproduzieren. Also ich kann so weitermachen. Und in der Tat sind diese Jahre 18 bis 28, ja gut, da war ich ja dann schon zweifache Mutter dann mit 28, aber diese Zeit des beginnenden Studiums, des Studiums sind schon sehr, sehr prägend. Also ich würde mich immer bezeichnen als eine Art Simplicissima, weil ich schon relativ naiv in das Ganze reingestolpert bin. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir vergegenwärtige, was ich damals für Gedanken hatte, war ich doch nicht ganz so blöd, um das mal so auszudrücken.
Also eine alte, in Anführungsstrichen, aber eher weise Frau vielleicht heute als weiß.
Das sagen Sie jetzt.
Gunda Krüdener-Ackermann ist heute zu Gast bei Habe die Ehre auf BR Heimat. Sie hat uns ihr neues Buch mitgebracht, ein bisschen Marx würde es wahrscheinlich auf bayerisch heißen und lieber Gott, ein bisschen Marx und ein bisschen lieber Gott, eine Schule der Frauen in den 70er Jahren. Und jetzt mal rein äußerlich, bevor wir noch überhaupt reingeblättert haben, da sehen wir ein Buch mit einem roten Cover und ein Foto ziert es, das offensichtlich Sie zeigt. Wie alt waren Sie? Wir haben gerade über das Alter gesprochen, der Bewusstseinswerdung. Wie alt waren Sie auf dem Foto?
21.
Man sieht eine lebenslustige Frau, würde ich sagen, mit einem sympathischen, fast etwas verschmitzten Lächeln. Warum haben Sie ausgerechnet dieses Bild ausgesucht?
Sagen wir mal so, es gab nicht so viele Auswahlmöglichkeiten für Bilder in der damaligen Zeit, die einigermaßen gelungen waren. Also die heutige Handymania, die gab es nicht. Also ich könnte jetzt heute tolle Fotos von mir raussuchen, aber das gab es damals nicht. Das andere ist, ich habe es natürlich sehr bewusst gewählt, weil es dieses offene Lachen hat, weil es auch so in einer gewissen Weise, was kostet die Welt? Hier bin ich und das ist letztendlich auch schon ein Lebensmotto für mich gewesen. Also ich kann natürlich auch zu Tode betrübt sein, aber das hält immer nie lang an. Also ich nehme mir das manchmal vor, jetzt ist meine große Krise und da komme ich nie mehr raus, aber das schaffe ich nicht. Also das zeigt dieses Bild auch, ich komme immer wieder hoch.
Aber es ist schwarz-weiß und die 70er waren doch so bunt.
Das war ein Schwarz-Weiß-Foto. Das war wirklich... Da hat mein Freund damals auf gedacht, also Schwarz-Weiß ist toller. Die haben ja auch experimentiert manchmal.
Aber es gab diese coole Mode natürlich in den 70ern. Es gab noch nie dagewesene Schnitte von Hosen, von Kleidern und eben auch von Frisuren. Das ist jetzt hier vielleicht nicht ganz so offensichtlich. Aber die Dauerwelle, das ist ja auch so eine Erfindung der damaligen Zeit. Haben Sie aber nicht mitgemacht. Auf der Welle sind Sie nicht mitgeschwommen.
Ich habe es mal versucht, aber ich habe Haare, selbst in meinem Alter, die erinnern eher an einen Wischmopp. Also wenn ich jetzt noch mir eine Afro-Look-Frisur zugelegt hätte, à la Hair, ja, was ich super cool fand damals, aber ich habe es einmal machen lassen, mein Vater war ja immerhin Friseur, es sah grauenhaft aus. Also ich habe wirklich dann ein Afro-Look pur drauf. Ich weiß nicht, wo ich hier geschrien habe, als die Haarpracht verteilt wurde.
Wie hat Ihr Vater dann als Friseur diese Zeit erlebt? Er musste ja dann plötzlich, war vor der Wahl gestanden, traditionelle Frisuren weiterhin zu designen oder eben sich den neuen Trends zu öffnen. Hat er das gemacht?
Nee, das hat er nicht gemacht. Also es gab ja noch, Gott sei Dank, genügend Muttis damals. Ich kann das despektierliche Wort so besprechen, die mit Pretty Curls, also mit diesen Dauerwellen und jede Woche einmal zum Friseur und in Locken legen. Und
Waschen und legen.
Waschen und legen, ne? Hieß es, genau. Sie haben es drauf. Waschen und legen. Und das war sein Hauptgeschäft. Und wir hatten ja, also das Geschäft meines Vaters war in Ingolstadt, direkt an der Peripherie zur Autounion. Das heißt, wir hatten als Kundschaft die Arbeiterschaft. Das waren jetzt keine Revoluzzer, die jetzt hier mit Afrowolle durch die Gegend laufen wollten.
Und, wobei so astral war die Mode dann dazu auch schon. Also man hat ja diesen Astronautenlook der Mondlandung durchaus übernommen und teilweise auch in die Stoffe eingearbeitet. Es gab viel Glänzendes, es gab viel Silbernes. Also
ja,
Astrolook ist schon.
Da? Astrolook ist ja bei den modischen. Sie sind ja bei den modischen. Also gut, es gab natürlich die Paisley-Muster und es gab dann diesen Pansamt, der leuchtend war, Glitzer war. Aber ich habe das ja auch in meinem Buch beschrieben. Also man wollte ja in meinen Kreisen, ich bin ja dann in linke Kreise gekommen, war man auch schon Konsumverzicht darauf bedacht, das zu zeigen, dass man also nicht jede Mode mitmacht. Und die Einheitsmontur waren Jeans. Und ich beschreibe ja diese Jeans, das war eine Tortur. Sie unterschied sich nicht wesentlich von einem Fischgrät-Korsett des vorangegangenen Jahrhunderts. Man ging also mit der Freundin in eine Umkleidekabine und die Beißzange im Gepäck und ließ sich dann da rein, ja, quälen, ging dann mit angezogenem Bauch nach Hause, legte sich in die Badewanne, in die heiße Badewanne, dass das Ding noch geschrumpft ist, hat es mit dem Föhn an der Haut getrocknet. Und fragen Sie mich bitte nicht, wie ich da je rausgekommen bin.
Die Frage drängt sich natürlich schon auf. Ja? Wenn es am Körper dann noch trocknet, dann ist es natürlich wie eine zweite Haut vermutlich.
Ja. Aber notabene, das waren ja Zeiten, wo die Frauenbefreiung eigentlich im Zentrum stand und wir haben uns so gequält, ja, also damit der Boppers richtig geformt war und die Taille richtig toll war, also es, ja. Wir hatten einen Knall auch.
Ist ja auch so ein bisschen eine männliche Sichtweise, ne?
Ja, natürlich.
Der man dann als Frau genügt, weil eigentlich macht man sich ja schön, aber in dem Sinne nicht für sich, sondern oder sich zu befreien, sondern um dem Mann zu gefallen.
Ja, und da sprechen Sie also ein wichtiges Thema an, dass Befreiung schien ja die Pille uns allen zu versprechen. Und das war sie nur bedingt, ja. Also ich erinnere mich erstens dran, wie sie verschrieben worden ist. Ich habe dann mit meinem Freund, der Mediziner war, Gynäkologie gelernt, also ihn abgefragt für Staatsexamen. Und mir wurde schlecht dabei, weil ich feststellte, was für eine Differentialdiagnose erstellt werden muss, um einer Frau das passende Präparat zu geben, damit sie keine Thrombose, damit sie also gesundheitlich keinen Schaden nimmt. Und das war überhaupt nicht der Fall. Man hat das Präparat der besten Freundin genommen. Das war das Erste. Und das Zweite ist, jetzt hatte ich die Pille geschluckt. Dann hieß es aber, wenn irgendein Typ auf einen stand, dann musste man sagen, ich habe meine Tage oder dies oder das. Es war keine Freiheit, weil man war wie ein guter Pfadfinder allzeit bereit und musste gute Gründe finden, warum er jetzt nicht Lust auf ein bisschen Spaß hatte. Unverbindlichen Spaß natürlich, ne? Also das war, nee.
Alles hat zwei Seiten.
Alles hat zwei Seiten, ja. Abgesehen davon, dass es einem manchmal furchtbar übel wurde, auch wenn man nicht das richtige Präparat hatte. Also ehrlich, Frauenemanzipation über die Pille, naja, schon sicherlich, dass man also diese Angst vor ungewollten Schwangerschaften ein ganzes Stück weit im Griff hatte. Aber das Gelbe vom Ei war das auch nicht.
Die 70er wollten trotzdem hoch hinaus. Das war ja letztendlich aber auch ein Erbe der späten 60er. Ein Ereignis, das die Latte ganz hoch gehängt hat, haben wir schon kurz gestreift, nämlich die Mondlandung, damals im Juli 69. Dann kam das Farbfernsehen, auch Ende der 60er quasi, der legendäre Knopfdruck von Willy Brandt. Und dann wurde plötzlich alles bunt. In der Realität eher nicht, weil es waren nur ein paar tausend Haushalte, die damals einen Farbfernseher hatten. Außerdem kosteten die ersten Geräte, ich habe extra mal nachgeguckt, um die 2000, 2500 Mark damals. Das war also ungefähr so viel, halb so viel wie ein nagelneuer Kleinwagen. Und dann kam natürlich, wenn wir in die 70er mal eintauchen, als erstes so ein bisschen die Olympischen Spiele in den Blick. 1972 in Bayern, hier bei uns in München. Natürlich auch architektonisch mit diesem revolutionären Bauwerk des transparenten Zeltdachs des Olympiastadions, das uns heute noch in Erstaunen versetzt,
heute noch genial,
wie das alles hält, auch über die Zeit. Und dann natürlich die U-Bahn bis heute mit diesem Farbleitsystem in München, das uns auch noch erinnert an die knalligen Farben der 70er Jahre. Dann die Fußgängerzone mit den Blumenkübeln. Also es gab schon so ein paar ikonische Bilder, die uns geblieben sind, auf die ihr Buch sozusagen aufsetzt. Und dieses Lebensgefühl, was Sie damals empfunden haben, ist es etwas, was man noch abrufen kann mit solchen Bildern, oder heißt das, das ist jetzt einfach 40 Jahre her und ist vergessen und das können wir auch nicht mehr wiederbeleben?
Ja, also Sie haben das jetzt hier fast so ein bisschen als aufsteigende Linie des Fortschritts dargestellt. Und bei Ihrer Anmoderation des Farbfernsehers dachte ich mir, ja, toll, also ich habe Schwarz-Weiß nur gesehen, aber was da ausgestrahlt war, war Cartouche der Bandit mit einer wunderschönen Claudia Cardinale, wo ich also noch ewige Zeiten, also Schmalz, Liebe und nach diesem Thema nachgehangen bin.
Und Belmondo natürlich.
Und Belmondo, ja, genau, stimmt. Also stimmt, aber ich fand die Kardinale so wunderschön. Ja. Ne? Aber ja, das ist das eine, Mondlandung. Da saßen wir alle vor den Fernsehern. Und die Olympiade habe ich sogar live miterlebt, weil mein damaliger Freund, dessen Vater hatte im VIP-Block Freikarten bekommen. Da haben wir, ich kann mich gar nicht erinnern, welches sportliche Ereignis wir angeschaut haben, aber es war einfach großartig. Und ich muss Ihnen ehrlich gestehen, dieses furchtbare Attentat, ich war 17, 18, ich habe das dann erst im Nachhinein mit dem BR nachbereitet, weil die eine super Reportage über diesen Polizisten, der die Befreiungsaktion der Geiseln mitmachen sollte und der da völlig unvorbereitet reinkam. Und seine Tochter hat das jetzt recherchiert und hat da einen Podcast draus gemacht.
11 israelische Athleten sind damals ums Leben gekommen, um das noch einmal in Erinnerung zu rufen. Ja. Palästinensische Terroristen hatten sie zuvor als Geiseln genommen. Und das Nachkriegsdeutschland, das ja heitere Spiele veranstalten wollte in München, war darauf gar nicht vorbereitet. Das war ein großer Schock, dass das passiert ist.
Das war ein großer Schock. Und trotz allem habe ich für mich das Gefühl, das habe ich irgendwie so gar nicht richtig mitgekriegt. Komisch, also das, weil ich ja sonst eigentlich, und das entnehmen Sie ja meinem Buch auch, in Bezug auf jüdisches Leben durchaus sehr empfindsam bin. Also das war in meinem Studium so und das war auch am häuslichen Abendessenstisch so. Ich habe ja da oft drüber gesprochen. Ich versuche ein zweites Buch zu schreiben. Die Geschichte meiner Mutter so im Fokus, eine Frau, die 1926 geboren ist und eine Kriegsjugend erlebt hat, was hat das mit den Leuten damals gemacht? Aber interessant ist an der ganzen Sache, dass das jüdische Leben immer unheimlich ambivalent behandelt worden ist. Also meine Eltern waren oberflächlich wirklich richtige Antisemiten. Also es wurden Merkmale aufgezählt, wie der Jude ist und weiß der Teufel. Das habe ich von Anfang an mitbekommen. Ich habe als Kind den Eichmann-Prozess auch gesehen, wo also diese Standardsprüche, damit sollte man endlich Schluss machen und so, das habe ich alles miterlebt. Ich habe parat gehabt, dass meine Mutter immer erzählt hat, dass sie von einer Halbjüdin beschimpft worden ist, weil sie den Vater ins KZ gebracht hatte. Und das habe ich jetzt nachrecherchiert, weil es gibt also auf einer Homepage in Eisleben gibt es da wirklich ganz detaillierte Informationen. Und in der Tat hat meine Mutter als Verwaltungsangestellte in einem Rathaus 1942 einen Salomon Merker nach Theresienstadt verwaltungstechnisch geschickt. Sie war 16. Ich habe dann den Lebenslauf meiner Mutter nachgeschaut und war entsetzt. Also es war eine der entsetzlichsten Entdeckungen, dass ein 16-jähriges Mädchen frisch von der Handelsschule diesen Verwaltungsakt zu tätigen hat. Ja? Also das kann man gar nicht mit einem anderen Hilfsverb beschreiben. Hm. Und umso erstaunlicher, um den Bogen wieder zu schlagen, ist für mich persönlich jetzt, dass ich dieses Attentat bei der Olympiade so kaum wahrgenommen habe. Also das ist ein echt blinder Fleck. Ist nachbereitet worden dank BR-Podcast. Ja, aber das habe ich bin 1972 da mit in diesen Rängen gesessen und habe den Sportlern zugeguckt. Ja, da war mal eine Unterbrechung, aber das war es dann auch. Ja. Seltsam, was die menschliche Erinnerung doch für Stilblüten mit sich bringen kann.
Sie hören BR Heimat, habe die Ehre, heute mit der Autorin Gunda Krüdener-Ackermann und ihrem neuen Buch Ein bisschen Marx und Lieber Gott, das uns in die Zeit der 70er Jahre zurückführt. Wir haben schon über das Lebensgefühl der 70er heute gesprochen. Wir haben auch über das beginnende Umweltbewusstsein ganz kurz gesprochen, auch über die Grenzen des Wachstums, sprich die 70er waren auch die Zeit, in der der lange Boom des Wiederaufbaus der Nachkriegszeit definitiv zu Ende gegangen ist. Wir haben über das Münchner Attentat während der Olympiade gesprochen. Also es sind auch schlimme Dinge passiert. Sie haben vorhin gesagt, auch die 70er waren gefährlich. Es gab sowas wie Terrorismus das erste Mal, was man ganz nah in Deutschland so noch nicht verspürt hatte. Und wenn wir uns die Zeit vorher nochmal in Erinnerung rufen, da sind Sie in Bayern angekommen zu einer Zeit, die ganz anders war, die ganz anders geprägt war, die vielleicht tatsächlich noch nicht viel Aufbruchstimmung vermittelt hat. Denn als Sie klein waren, gehörten Sie in Bayern zu einer Gruppe von Menschen, über die man heutzutage auch viel spricht. Sie waren ein geflüchtetes Kind, ein Flüchtlingskind.
Also ich habe den Vorteil, dass ich ein wirklich wahnsinnig weit zurückreichendes Gedächtnis in meine Kindheit habe. Und ich habe das erlebt als Vierjährige, als wir nach Ingolstadt gekommen sind. Und meine Mutter hat natürlich auch immer viel erzählt dann davon. Ich habe auch übrigens einen Artikel für den Münchner Merkur mal darüber geschrieben, und zwar 2015, um genau das zu thematisieren, was Sie gerade sagen, war es denn so ganz anders, als das heute ist, und die Willkommenskultur war keine, gab keine. Wenn die Sprache meiner Mutter in der Reinigung, wo sie arbeitete, laut wurde, dann hatte sie sich geoutet als ein Flüchtling, und damit hatte sie also schon schlechte Karten. Mhm. Ich erinnere mich dran, wir waren also über den Bahnhof Friedrichstraße in Berlin noch rübergekommen und mussten dann 6 Wochen in Marienfelde in einem Lager leben. Und meine Eltern wurden nicht ausgeflogen, weil ich Diphtherie hatte und im Krankenhaus war. Und es gab viele Eltern, die damals ihre Kinder zwecks besserer Startchancen einfach zurückließen und dann in den Westen gegangen sind, sodass die Eltern ohne ihre Kinder nicht mehr ausgeflogen worden sind. Also es waren furchtbare Zustände. Und dann war es auch nicht so, dass man die freie Wahl hatte, in dem neuen Westdeutschland sich niederzulassen, sondern es gab Kontingente, die zugeteilt wurden. Nämlich wir waren für Bayern zugedacht, was meinen Eltern überhaupt nicht behagte. Die wollten irgendwie Hessen oder wenigstens Baden-Württemberg. Nee. Und dann wollten sie wenigstens München in eine Großstadt. Nee. Und dann sind sie für Ingolstadt zugeteilt worden. Und das hat meine Mutter immer kolportiert, deswegen weiß ich das auch noch so gut. Sie standen am Bahnhof in München und mussten in den Zug nach Ingolstadt einsteigen, und dann hat der Bahnwärter gesagt, oh mei, Ingolstadt, da ist der Hund verreckt. Und das war auch in Mitte der 50er Jahre. Wir hatten also dann noch die zerbombten Auto-Union-Werke. Da waren die Schattdächer noch zerschossen, da wuchsen die Büschel raus. Und dann kamen natürlich auch ganz viele noch andere Ostflüchtlinge aus Kaschubien, aus Polen, aus Weißrussland. Ich bin Multikulti dann aufgewachsen mit ganz vielen unterschiedlichen Kindern. Da haben sich dann auch immer so Communities rausgebildet. Also die Polen haben sich immer sehr geputzt und sonntags in die katholische Kirche gegangen, meine Eltern eben nicht. Mhm. Also es gab dann schon auch Unterschiede. Und es gab ein Viertel, davor war das Geschäft meines Vaters in Ingolstadt, da fing es an, vorne lebten Letten, Litauer, Polen und hinten Kaschuben. Kaschuben ist ein Volk gewesen, die noch als Nomaden lebten in der Steppe, in der sibirischen Steppe. Ich will mich jetzt geografisch nicht so aus dem Fenster hängen, aber sie waren wirklich noch Nomaden gewesen und die lebten da ganz hinten und die wurden auch sinnigerweise, da ist in den 50er Jahren dann zum ersten Mal dieser Film »Soweit die Füße tragen« gedreht worden und die sind dann als Statisten für diesen, weiß nicht, wie der Vorname war, Hans Bauer oder so, der seine Flucht aus einem sibirischen Straflager beschrieben hat, die wurden dann als Statisten für diesen Film verwendet. Mhm. Und Flüchtlinge, ich verwende das Wort Flüchtlinge bewusst, weil geflüchtet ist ein Partizip perfekt passiv und tut so, als sei das zu Ende. Und ein Flüchtling ist ein Dauerzustand, weil es sehr, sehr lange dauert, bis man integriert ist. Ja? Also die nächste Generation dann erst.
Selbst als dann Fasching gefeiert wurde in Ingolstadt, hat man diese Unterschiede gesehen zwischen denen, die einigermaßen schon Einkommen hatten, denen es besser ging, und den Flüchtlingskindern. Das sah man an den Kostümen.
Ja, klar. Ich habe damals im Kindergarten, meine Eltern konnten mir gerade mal einen scheußlichen, billigen Papphut aufsetzen. Und die anderen Kinder, früher lebten ja in der Stadt vor allem die reichen Handwerkskinder oder Familien. Und die hatten halt Prinzen- und Prinzessinnenkostüme. Und ich werde diese Szene nie vergessen, als mein Angebeteter, ne, man hat ja auch schon immer mit 5 Jahren oder mit 4 Jahren jemanden, den man anbetet, fordert mich zum Tanz auf, trotz meines bescheuerten Papphutes. Ne? Und dann kommt die Nonne dazu und reißt uns auseinander und sagt, die ist nichts für dich. Ja? Also das sind so Szenen, die bleiben, die vergisst man auch nie. Weil es war für mich eine bittere Enttäuschung natürlich auch. Ich war hin und weg, ja.
Interessant ist ja auch, was aus diesen Zuwandererkindern, Flüchtlingskindern dann später geworden ist. Also einer ist ja sogar Mr. Universum geworden, wie ich gelesen habe.
Mhm. Sascha Borisenko hieß er. Da gab es noch kein Bodybuilding-Studio, der eines Tages wie Popeye ein riesiges Kreuz und so einen kleinen Kopf, er sah sehr gut aus eigentlich, aber das war keine Proportion mehr. Und er hat jeden Tag an den Teppichstangen dort vor Ort trainiert und hat so trainiert, dass er Mr. Universum wurde und auch, wenn ich mich recht erinnere, die erste deutsche Stuntschule aufgemacht hat. Also der hat eine ganz irre Karriere gemacht und man munkelte sogar, sein Vater war ein russischer Graf. Also ich weiß nicht, ob das stimmt. Das waren ja dann auch immer sehr viele Gerüchte über die Leute, die dann irgendwo da rumhoppelten. Zum Teil gingen sie ja, waren das sehr stolze Männer, die mit ihren Pelzmützen und ihren Pelzstiefeln, die sie noch mitgebracht hatten aus ihrer Heimat, da flanierten und Respekt erheischend waren, auf jeden Fall. Ja.
So in Ingolstadt aufgewachsen ist mein heutiger Gast, die Autorin Gunda Grüdener-Ackermann, dann wurde Nürnberg ihr Zuhause. Aus Seehausen am Staffelsee haben uns Trixi und Rainer Nebel geschrieben. Die sind heute früh beim Leonhardi-Ritt nach Murnau reingestattet in den Tag. Das Wetter macht mit, sonnig, wolkenlos, ein wunderschöner Leonhardi-Dog. Danke für diesen Gruß aus Oberbayern und viel Freude allen, die heute unterwegs sind in Bayern. Die erste Stunde, habe die Ehre, neigt sich dem Ende entgegen. Ich ratsch heute mit der Autorin Gunda Grüdener-Ackermann aus Mittelfranken in ihrem neuen Roman mit dem Untertitel »Eine Schule der Frauen in den
70er Jahren. Da erzählt die studierte Theologin, Gymnasiallehrerin mit viel Humor aus ihrem Leben in Nürnberg in den 70ern. Ein Buch voll Lokalkolorit, zeitgleich aber auch ein Stück Zeitgeschichte. Zeitlebens ist die heute 70-Jährige apolitischer Mensch geblieben. So wurden nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl die Mütter gegen Atomkraft und in Zeiten des zunehmenden Rechtsextremismus die Omas gegen rechts zu ihrem Betätigungsfeld. Ob die Emanzipierung tatsächlich zur wahren Frauenbefreiung geführt hat, ob das Leben in einer Wohngemeinschaft wirklich funktioniert oder nicht und ob die Stadt Nürnberg in den 70ern tatsächlich ein glitzerndes Nachtleben geboten hat. Über das und mehr sprechen wir in der zweiten Stunde Habe die Ehre auf BR Heimat. Würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat weiterhin Tom Viehweg. Heute auch mal ein bei Habe die Ehre in die 70er Jahre. Das Lebensgefühl damals, ein Aufbruch, eine Expedition auf der Suche nach neuen Horizonten, die Kugelküche von Luigi Colani, neue Materialien für die Kleidung, die Plateauschuhe, alles vom Designtrend der aufstrebenden Raumfahrt inspiriert. Das sagen zumindest die Designprofessoren von heute. Dazu die Kultur der Poster und der großmustrigen Tapeten, überhaupt Tapeten, größtmögliche Steigerung damals. Als die Fototapete. Alles wurde dekoriert, verziert, neu angemalt oder auch beklebt. Ja, da wären wir bei den legendären Prilblumen. Es gab einen Boom der Abziehbilder und der Sticker und der Klebealben. Alles wurde beklebt, die Badfliesen, die Schulranzen, das Bonanza-Fahrrad und natürlich auch die Autos, nicht nur hinten am Heck. Also eine Mischung aus Neuorientierung, aber auch Orientierungslosigkeit, weil man durch all den Umbruch natürlich auch Angst hatte vor dem Verlust des Altbekannten. Heute zu Gast ist die Nürnberger Autorin, Theologin und Lehrerin Gunda Krüdener-Ackermann. Sie hat ein autobiografisches Buch geschrieben über das Frausein in den 70ern. Außerdem, und auch darüber möchte ich mit ihr in dieser zweiten Stunde Habe die Ehre sprechen, Gunda Krüdener-Ackermann hat verschiedene mit Preisen ausgezeichnete Hörspiele veröffentlicht, unter anderem über die Stadtgeschichte von Nürnberg, über die 1000-Jahr-Feier des Bistums Bamberg oder das Kinder-Audioprogramm der Fluggesellschaft Hapag-Lloyd. Auch das wird Thema sein bei unserem Ratsch heute am Mittwochvormittag.
Mein heutiger Gast, Gunda Krüdener-Ackermann, würde jetzt wahrscheinlich aufgrund ihrer fränkischen Wahlheimat, in die sie dann gegangen ist, nämlich nach Mittelfranken, sagen, Kunnerler ist vermutlich falsch ausgesprochen. Es müsste fränkisch auf jeden Fall deutlich weicher sein, oder? Das Gunnerler?
Gunnerler. Genau, Gunnerla. Also ich habe jetzt die Sprachmelodie habe ich schon einigermaßen draufgekriegt in all den Jahren. Ja, Gunda, wieso musste es mich hier nach Nürnberg verschlagen?
Wegen dem G vorneweg, Gunda.
Nee, also mein Vater hatte so, wie viele Eltern es ja haben, sie wollen ihrem Kind einen besonderen Namen geben, den nicht jeder hat, ja. Und in den damaligen Ostgebieten, ostdeutschen Gebieten, gab es ganz wenige Gundas. Also man denke an Gunda Niemann, die Eischnellläuferin, oder ich habe mal noch eine gefunden als Modeschöpferin in Hamburg. Also es war schon was Besonderes und mich, armes Gunnerla, verschlägt es nach Nürnberg. Und ich hatte ja bislang 20 Jahre in Ingolstadt völlig unbehelligt mit diesem Namen gelebt und plötzlich lachen sich die Leute an Ast, wenn ich sage, ich heiße Gunda. Ich habe erst eine Weile gebraucht, bis ich rausbekam, was die Ursache dieses Gelächters war. Und zwar hatte ich damals einen Namens...
Vetterin, kann man sagen,
ja, die aber so mir gar nicht entsprach und sie war also sowohl vierschrötig im Äußeren wie auch im Inneren. Die Nürnberger Nachrichten waren voll von ihr.
Ich glaube, im Gemüsehandel war sie
tätig. Im Gemüsehandel. Sie hatte einen Marktstand. Und dieser Marktstand war ja schon damals städtisch reglementiert. Wie lange darf ich verkaufen und wie weit darf ich den ausbreiten? Und sie hat sich an gar keine Vorschrift gehalten. Und dann kamen die Polizisten und haben sie darauf aufmerksam gemacht. Und dann fing sie schon mal an, diese Jungspunde zu duzen, was ja früher, ne, heute werden wir ja überall geduzt, was mich persönlich stört. Ich gebe es zu, daran sieht man, dass ich eine alte, weiße Frau bin. Ich hasse es, wenn ich in einem Lokal von einer 20-Jährigen geduzt werde. Also das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen. Jedenfalls war das damals ja auch noch Beamtenbeleidigung. Ja? Also du durftest keinen Polizisten duzen. Das war schon mal ihr erstes. Dann hat sie also, wenn die zu penetrant wurden in der Verfolgung, Verfolgung der Rechtslage, dann wurden sie auch mal mit Gemüse bombardiert. Und sie ist ja dann auch so berühmt geworden, dass sie ja sogar für eine Jägermeister-Werbung dann, ich trinke Jägermeister, weil.
Okay. Und bei Alfred Biolek war sie auch zu Gast.
Bei Biolek war sie auch zu Gast, ja. Und dann bin ich eines Tages, habe ich mir es angetan und bin auf den Markt gegangen. Und dann wusste ich, warum alle sich immer halb krumm lachen, wenn ich meinen Namen sage.
Aber immerhin auch ein Vorteil, zu sagen, ich bin benannt oder ich habe einen gleichen Namen wie jemand, der im Leben steht, fest und ihre Frau steht. Also man kann es ja auch positiv sagen.
Ja.
Also nicht nur, dass der Vater Barbier war, es kam jetzt auch noch diese Peinlichkeit dieses Vornamens dazu. Trotzdem ist es so, dass Nürnberg ihre neue Heimat wurde, sie sich dafür entschieden haben, dort zu studieren. Und abseits des Fränkischen haben sie sich für Theologie entschieden. Und wir hatten ja vorhin in der ersten Stunde schon ganz kurz drüber gesprochen, über ihre ersten konfessionellen Erfahrungen in der Diaspora als evangelisches Flüchtlingskind. Welche Erfahrungen haben Sie da mit dem Theologiestudium gemacht?
Also ich habe ganz eigennützig eigentlich Theologie studiert, weil ich wollte, wenn es denn mal so weit ist, dass das Leben an sein Ende kommt, wollte ich gute Karten haben.
Tatsächlich? Sie haben das vom Ende her gedacht?
Ich habe es vom ganzen Stück weit vom Ende her gedacht, weil ich mir gedacht habe, ja, also das hört ja auch mal alles auf. Ist ja wohl auch so, ne? Man kann nie wissen. Also ich habe da schon auch sehr utilitaristisch, also sehr, sehr nützlichkeitsbezogen gedacht. Mhm. Aber die anderen Komponenten kommen natürlich auch mit, die Offenheit des Pfarrhauses und so weiter. Und ich wollte wissen, was wahr ist, was daran wahr ist. Ich hatte gerade in der Theologie ungemein gescheite Professoren, tiefe Bildung, die denen innewohnte. Aber das ging wie eine Grenze durch sie. Wenn sie einen Sonntagsgottesdienst predigten, sprachen sie anders, als wenn sie mit mir kritisch-historische Methode machten. Und das habe ich in der Tat nie zusammengebracht. Mhm. Ja? Kirchengeschichte genauso. Das erinnert mich jetzt auch an die Jetztzeit. Wir haben schon in der frühen Kirche einen Mob, wie er also bei Trump nicht besser zu finden ist. Ja? Eine hochgeistige Frau wie die Hypatia von Alexandria wird von der Menge zerfleischt. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, wie grausam das war. Es waren Christen im Namen Gottes. Und ich glaube, wir können diese Geschichte noch weiter fortsetzen. Und dann ist es bis hin zu der Geschichte, die ich ja dann auch gesagt habe, im Dritten Reich, wo Hitler als Fügung Gottes, das ist ja jetzt auch, was wir wieder bei Trump sehen, ja, wo Leute, dadurch, dass er diesem Attentat entgangen ist, meinen, das ist eine Fügung Gottes. Hitler ist viermal nicht erwischt worden. Ja. War da wirklich Gott im Spiel? Also das, was als Religion zelebriert wird, also das sind für mich jetzt persönlich ganz große Herausforderungen gewesen, sodass ich ehrlich sagen muss, das kann ich gar nicht laut sagen, aber ich bin im letzten Jahr wirklich bewusst aus der Kirche ausgetreten, weil ich jetzt auch wirklich so viel gelesen habe und ich gehe jetzt nicht mehr da zurück. Ja, also das ist für mich jetzt schon ein ganz bewusster Schritt gewesen.
Also eine Zeit mit starken Fliehkräften, würde ich vielleicht mal sagen.
Sicher.
Einerseits dieses Flüchtlingsschicksal, dann während des Studiums natürlich die linke Studentenschaft, ihr Freundeskreis und gleichzeitig dieses Theologiestudium. Wie es dann beruflich bei Ihnen weitergegangen ist, darüber möchten wir noch sprechen heute bei Habe die Ehre. Gunda Krüdener-Ackermann ist heute zu Gast bei uns in Habe die Ehre. Das Thema sind einerseits die 70er Jahre, andererseits ihr neues Buch, ein bisschen Marx und lieber Gott. Wir haben schon den Spannungsbogen etwas geschlagen zwischen ihrer familiären Herkunft, wie sie aufgewachsen ist, wie sie dann studiert hat, Theologie nämlich. Und den Rahmen bilden die 70er Jahre, einerseits eine Aufbruchzeit, andererseits natürlich auch eine Zeit der Grenzen des Wachstums, des beginnenden Umweltbewusstseins, die ersten Tankerunglücke hat es gegeben, Giftunfälle, man erinnert sich vielleicht noch an Seveso, Atomunfälle, auch Spannungen, Konflikte, internationaler Terrorismus. Also wohin wendet man sich, wenn die Welt in den 70ern auch hässlich wird? Bisschen zurück zur Natur. Es gab schon diese Retro-Stimmung. Es gab die Stimmung, man ist dann dagegen. Man war anti, mal grundsätzlich gegen alles, was da vorwärts gehen sollte in der Bundesrepublik, oder?
Also ich hatte auch dieses Buch Die Grenzen des Wachstums fürs Abitur vorbereitet. Also das war auf dem Schirm. Aber das war ein, was im Kopf sich verankern sollte, aber gar nicht im praktischen Leben tat. Es war eigentlich noch eine Zeit der unbeschränkten Möglichkeiten.
Weil heute sprechen wir von der Postwachstumsökonomie. Ja. Also wir sehen das aus der Retrospektive, aber damals war es quasi, man hat es gelebt.
Man hat es gelebt, ja, aber ich... Man hatte theoretisch, wie gesagt, die Grenzen des Wachstums schon parat. Jeder Mensch kann sich vorstellen, alles, was es auf der Erde gibt, sei es an Bodenschätzen und so weiter, muss ja irgendwann mal ein Ende haben. Aber es war eigentlich noch in dem Fokus, uns betrifft das noch nicht. Ja, es war mehr eine theoretische Diskussion. Uns ging es weniger um das Schützen von Ressourcen, wobei das Einzige, was uns schon auf den Plan rief, war die Atomkraft. Also da kann ich mich noch erinnern, war ich auch mit dabei, als es gegen Ohu ging.
Mhm. Auch und, viele Anti. Ich kenne ja noch die Aufkleber, ja, die überall waren.
Ja, die Anti-AKW, das war klar, weil man also vor der Strahlung Angst hatte. Und das hat sich ja, wir wurden immer vertröstet mit der GAU, passiert statistisch in 1, weiß nicht wie vielen Millionen Jahren. Und wir haben ja nun schon einige erlebt, ja, also so alt sind wir jetzt nicht, ja, und bald kam ja 1986 mit Tschernobyl, ja. Also wir hatten eine numinose Angst vor dem Ganzen, aber es hat noch keine Konsequenzen, außer dagegen zu sein. Das Ganze hat sich, unsere Lebensvorstellungen haben sich mehr in den privaten Experimenten des Miteinanders verschlissen eigentlich, ja.
Alternative Wohnformen,
ja, zum alternative Wohnformen, ja, WGs. Mhm. Und die waren ja schlecht beleumundet seit den Kommunen, Kommune 1, wo man dann also die wunderhübsche
Uschi Obermeier.
Ganz genau. Und ihr Herr Langhans, der ihr ständiger Begleiter war, der ja dann also in Guru-Kreise abgedriftet ist. Ja, auf jeden Fall hatte das also ein ganz übles Geschmäckle. Und ich weiß noch, meine Mutter, die war ja dann einfache Angestellte in einem Unternehmen und musste, dann fragte man halt, was macht ihre Tochter? Und dann musste sie so, die lebt in der Wohngemeinschaft und es war ja ultra peinlich, ja. Während dann aber war sie eigentlich in den Jahren danach, wurde sie zur gefragten Ratgeberin, weil nämlich alle Töchter, die nach mir Abitur machten, auch in Wohngemeinschaften dann einzogen, ja. Also es war einfach bloß eine Frage der Zeit.
Und Sie selber, welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Funktioniert so eine WG tatsächlich? Sind da alle harmoniebedürftig genug, dass das über Jahre hinweg funktioniert?
Meine hat eigentlich nicht funktioniert. Interessanterweise, nachdem ich ja jetzt einige Lesungen aus meinem Buch gemacht habe, kommen Frauen meines Alters auf mich zu und sagen, genau so war es, du redest mir aus der Seele. Ja, es ist wie bei George Orwell, die Farben der Tiere, es gibt immer Oberschweine. Und in dem Fall waren es immer Alpha-Männchen, ne? Die also das richtige politische Bewusstsein hatten, die sagten, was zu lesen war, die das beste Zimmer bekamen, die bestimmten, wie viel Miete zu zahlen war, die bestimmten auch, dass also mein Auto, ein selbstverdienter VW, der wurde vergesellschaftet, aber als die jungen Männer dann selber in Lohn und Brot kamen und sich dann Volvos und Alphas gekauft haben und ich, deswegen sage ich immer simplicissima, schnapp mir eines Tages so einen Volvo-Schlüssel vom Brett und denke, jetzt fahre ich damit in die Uni.
Was natürlich das, nicht ging.
Das ging gar nicht, ob ich mir das leisten könne, wenn ich da irgendwo dagegen hutze und damit mir ist der Kiefer runtergefallen, weil ich ja dachte, wir sind doch eine Familie und das gehört uns doch allen, ja. Nee, also manchen gehört doch mehr und manchen weniger.
Und die Revolution hat Grenzen, das war Ihre Lebenserfahrung dann?
Die Revolution hat Grenzen und die Solidarität hat auch Grenzen. Mhm. Wenn ich mich mit anderen Frauen aus diesen Kreisen unterhalte, also das Alpha-Männchen und seine Frau haben die besten Zimmer sich belegt und haben dieselbe Miete gezahlt. Und die andere durfte erst ihre Heizung andrehen, wenn der Alpha-Mann es auch als zu kalt empfand und man gemeinschaftlich beschloss, dass die Zentralheizung angestellt wurde. Also es, ja.
Und Sie schreiben oder beschreiben auch natürlich, wie Sie dann ausgebrochen sind aus dieser politisch ernsten Welt in ein gewisses Glitzerleben, was es in Nürnberg damals sogar gab. Ich kann es mir heute gar nicht vorstellen, dass es ein Glitzerleben in Nürnberg gibt, aber damals offensichtlich schon.
Es gab ein Glitzerleben und ich hatte den Vorteil, dass ich eine Freundin hatte, übrigens auch Theologin, die dann aber nicht weitermachen durfte, weil während ihres Studiums eine Scheidung ins Haus stand. Sie hatte als 16-Jährige ihren Lehrer geheiratet und das ging halt nicht so lange gut. Und diese Scheidung wurde ihr von den Theologen dann sehr negativ ausgelegt. Also sie musste ihr Studium damals in den 70er Jahren beenden, weil sie weder ein Vikariat noch eine Pfarrstelle bekommen hätte. Und die hat dann völlig losgelöst gelebt. Sie hat auch ihre Wohngemeinschaft dann mit ihrem Ex-Mann verlassen. Und die hat sich auch gekleidet, die hat sich dann gar nicht mehr drum gekümmert. Also die hat also durchsichtige Kleider, dann hautenge Kleider, dann hat sie Stilettos von Schuhen getragen, also mit denen ich ja sowieso nie laufen konnte. Das konnte ich gar nicht probieren. Mhm. Und mit der bin ich dann auf die Pirsch gegangen. Das war sozusagen mein Doppelleben. Und auch ehrlich, meinen Eltern zu Hause hätte ich sagen gehen, heute gehe ich in die Disco und mach mal einen drauf. Aber da nicht. Da nicht, da musste ich also mir verstohlen eine Tüte packen, am besten eine Norma-Tüte oder so, und habe dann also meine Accessoires eingepackt, die mich dann zur Schönen der Nacht verwandeln konnte. Also das ist schlimmer gewesen als in einer restriktiven Kleinfamilie. Und dann sind wir in ein Nachtleben entfleucht, von dem Sie keine Ahnung mehr haben.
Mein Gast heute bei Habe die Ehre ist die Autorin Gunda Krüdener-Ackermann aus Nürnberg. Sie wollte ursprünglich Schauspielerin oder auch Journalistin werden. Sie hat dann Theologie studiert in den 70er Jahren, wie wir gehört haben. Letztendlich ist sie Gymnasiallehrerin geworden. Und Ende der 70er, Frau Krüdener-Ackermann, da kam noch ein Ereignis in ihr Leben. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass Sie auch Mutter waren, nicht nur Mutter gegen Atomkraft, sondern Mutter eines Kindes zunächst einmal. Sie haben dann einen Mann kennengelernt, wo Sie beschlossen haben, trotz aller anderen Konventionen, dass Sie sich gerne an ihn binden würden und dass Sie ihn sogar heiraten würden. So was Spießiges.
Ja, das ist was Spießiges. Ich möchte an den Titel meines Buches erinnern, Die Schule der Frauen in den 70er Jahren. Ich hatte eine Lektüre im Abiturjahr im Französisch, die mich schwer beeindruckt hatte, und zwar von André Gide, L'École des Femmes. Die Schule der Frauen. Und da war eben auch eine Frau, die am Anfang total begeistert von den wunderbaren Eigenschaften ihres Mannes schwärmt. Mhm. Und dann merkt sie, dass all seine positiven Eigenschaften eigentlich Aufschneidertum und Angabe, also es entzaubert ihn total. Also all das, was mal gut war, entzaubert sich im Laufe der Zeit. Und das ist, deswegen habe ich das als Motto hingestellt. Also für mich war auch, wow, what a man, als ich meinen Mann damals in der Glitzerwelt übrigens traf. Mhm. Und interessant an der ganzen Sache war, weil ich mir dann auch die Frage stellte, was war es? Ich komme aus kleinbürgerlichen Verhältnissen. Mein Mann schien mich aus dieser Enge auch rauszuholen, denn diese Enge war ja auch in der Wohngemeinschaft wieder mein Thema. Mhm. Also der hat also Witze gemacht, der war unkonventionell und er gefiel meiner Mutter. Das war ja auch ein wesentlicher Punkt, weil meine Mutter hatte ja immer, ach, ich habe nur erduldet und wir Flüchtlinge, was wir alles durchgemacht haben und so. Also es war immer ein Jammertal. Und da wollte ich als Tochter funktionieren und wollte ihr einen guten Mann präsentieren. Und das hat mich auch dazu geführt, dass ich lange, lange durchgehalten habe, diese Ehe. Und auch mit 3 Kindern eigentlich immer demonstrieren wollte, mir geht es gut und ich enttäusche dich nicht, vor allem meine Mutter eben, ich enttäusche dich nicht. Also ich glaube, das war ein ganz wichtiges Movens. Wie das Leben dann so gespielt hat, hat sich ein Brotberuf als das erwiesen, was er wirklich war. Ich bin dann gerne Lehrerin gewesen, bis auf das, dass es im Laufe der Jahre zunehmend verwaltungstechnisch wurde. Und da klagen ja auch viele junge Kollegen jetzt heute darüber.
Und Ihre Fächer waren damals?
Meine Fächer waren Deutsch und evangelische Religionslehre. Mhm. Und ich habe es gern unterrichtet. Habe natürlich dann durch die 3 Kinder auch Pausen eingelegt.
Genau. Gleichzeitig war diese Babypause aber auch eine Möglichkeit, kreativ zu sein, auch so aus einer gewissen Frustration heraus. Sie haben im Auto oft Kinderhörspiele gehört und die haben Ihnen gar nicht gefallen. Und Sie haben gesagt, das muss man doch irgendwie besser machen und haben dann ein ganz besonderes Hörspiel entwickelt, nämlich nicht für lange Autofahrten, sondern für lange Flugreisen.
Ja, vielleicht bin ich doch nicht ganz umsonst Lehrerin geworden, denn es sind belehrende Stücke, ein Stück weit. Ja, es soll landeskundlich für Kinder was transportieren. Ich habe da zum Beispiel über Griechenland oder Spanien oder Italien was.
Stichwort Spanien, da hören wir doch gleich mal rein.
Die Berge der Sierra Morena sind überflogen. Der Duft von Thymian und Eukalyptus liegt in der Luft. Sonnenblumenfelder wechseln mit kargen Bergbuckeln. In den Flusstälern üppige Obst- und Gemüsegärten, Huertas, an deren Ränder sich Weideland unter Korkeichen ausbreitet. Andalusien beginnt.
Dort auf der Wiese, da machen wir Rast unter einem schattigen Baum.
Herr Knarzig, das sind lauter Rinder. Landen Sie lieber außerhalb der Weide, hinter dem Gatter.
Wenn sich Theo Knarzig was in den Kopf setzt, dann... Also ich lande genau dort unter dem Baum. Basta! Diese Rindviecher haben genug Platz.
Die sich dann später als spanische Stiere herausstellen werden. Theo Knarzig heißt diese knarzig klingende Hauptfigur in diesem Hörspiel. Und er landet mit beiden Kindern in Spanien auf einer Flugreise. Und das leicht Pädagogische, dass man erklärt, wo geht's denn jetzt hin im Urlaub nach Spanien und was erlebt man da, das war der Hintergrund für das Drehbuch eines solchen Hörspiels, das Sie geschrieben haben?
Ja, also ich wollte, dass Kinder nicht im völligen Zustand der Unkenntnis in irgendein Land fahren, das die Eltern als Urlaubsland ausgesucht haben, wobei die Eltern oft auch nicht viel mehr wissen. Also das ist jetzt bösartige Unterstellung, aber es kann schon öfters der Fall sein.
Mhm. Die Lehrerin will ja auch immer sicherstellen, damit man weiß, wo man hinfährt, welche Sprache wird da zum Beispiel gesprochen. Und das ist in Spanien zum Beispiel recht interessant.
Spanien? Ach, welche Sprache spricht man dort gleich wieder?
Na, Spanisch, das ist doch klar.
Ja, ja, so einfach stellt ihr kleine Naseweise euch das vor. Spanisch, also genau genommen versteht man darunter das Castellano. Es ist eigentlich die Sprache Mittelspaniens. Aber man spricht im Nordosten auch noch Katalanisch. Im Land der Baskenmützen, Baskisch. Und andere unterhalten sich auf Galizisch.
Also mir ist das zu kompliziert. Ich sag einfach keinen einzigen Piep.
Tja, Kinder, da muss euch eben der alte Knarzig helfen.
Ja, also in Spanien spricht man ja Katalanisch oder Baskisch und so weiter. Also ich bin immer da mit Herz und Seele Lehrerin. Aber es beschränkt sich ja nicht bloß auf die weiten Reisen, sondern man kann ja auch, wenn man zu Hause bleibt, ein bisschen was lernen. Und da hat sich damals im Jahre 2000 eine super gute Gelegenheit ergeben. Und zwar ist das das Hörspiel zur 1000 Jahre Stadtgeschichte Nürnberg gewesen.
Aber der Hauptprotagonist dieser Hörspiele wiederum, das ist ein Wesen eigentlich, das führt uns in die Mythologie, nämlich das Nürnberger Stadtgespenst, das den charmanten Namen Norle trägt, also nach der Noris benannt quasi, und sich in ihrer Ausführung folgendermaßen angehört hat.
Huhu! Ja, Herrschaftszeiten! Warum fürchtet ihr euch denn überhaupt nicht? Seid's wohl alle Nürnberger! Die fürchten keinen und mich schon gleich gar nicht. Ehe ich nur blöd rumhocke, hab ich mir denkt, erfind ich halt was. Das war gar nicht leicht. Das erste deutsche Rechenbuch hat sich schon der Ulrich Wagner ausgedacht, damit die Kinder nicht dumm bleiben. Den ersten Erdapfel, den Globus, hat der Martin Beheim bauen lassen. So haben die Seefahrer gewusst, wo sie hinsegeln müssen, wenn sie neue Länder entdecken wollten. Auch den Fingerhut haben sie in einem Berg erfunden, damit sich keiner mehr beim Nähen in Daumen sticht. Ihr müsst wissen, die Nürnberger haben nämlich alle einen Witz. Das sind feinkane Späßler. So sagt man, wenn einer besonders gescheit halt eben gewitzt ist.
Also ein zutiefst nürnbergerischer Geist weht da durch dieses Hörspiel. Man kriegt aber auf unterhaltsame Weise schon mal mit, zum Beispiel, welche innovativen Erfindungen im Laufe der Zeitgeschichte in Nürnberg gemacht wurden.
Das ist schon mir in Fleisch und Blut übergegangen.
Aber man soll ja auch was lernen bei so einem
Stück.
Ja,
finde ich auch. Ich finde auch. Ich habe immer noch die Vorstellung, man soll nicht dumm bleiben. Das hat meine Kinder manchmal in den Wahnsinn getrieben, sie zu viel Widerspruch auch angeregt, aber ich bin halt so. Also ich möchte nicht dumm sterben und ich will auch nicht, dass meine Umgebung um mich dumm bleibt.
Im Ruhestand letztendlich hatten Sie dann wirklich endlich Zeit zum Schreiben. Sie haben viele Artikel geschrieben für verschiedene Printmedien, kulturelle Themen, lokalhistorische Themen, auch bayerische Themen natürlich. Und Sie haben sich jetzt zuletzt nochmal erinnert an die Tatsache, dass Sie ein politischer Mensch sind. Wir kehren wieder an den Anfang unseres Gesprächs zurück. Das hört vermutlich nie auf, dieses politisch Sein und politisch Denken, und engagieren sich jetzt bei den Omas gegen Rechts.
Ja, wir sind präsent, wir werden wahrgenommen. In der Zwischenzeit sind wir eine bundesweite, ja sogar eine internationale Größe. Ich glaube, in Amerika, in den USA und in Großbritannien gibt es auch Omas. Jahrzehnte, 80 Jahre jetzt, Frieden. Es ging immer bergauf. Das bedeutet nicht, dass es immer auch arme Leute gab. Also das will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber so prinzipiell ging es immer bergauf. Und was jetzt verloren geht, ist die Diskursfähigkeit. Also Demokratie ist halt nicht ganz einfach. Es werden immer mehr Koalitionen in Zukunft auf uns warten. Und es wird immer so gerungen werden, weil Parteien ihr Profil behalten wollen. Und weil es halt auch manchmal gar nicht so einfach ist, für 80 Millionen Menschen einen Kompromiss zu schließen, der für alle passt oder doch für die meisten passt. Und das fällt meines Erachtens jetzt runter.
Und als Frau, die durch die Schule der Frauen und durch die Schule der 70er Jahre gegangen sind, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, haben Sie Hoffnung für die Zukunft?
Oh, das ist, wenn ich jetzt eine Glaskugel hätte. Das ist alles nicht leicht in der Jetztzeit, weil so viel reingrätscht. Also die Meinungsmache ist nicht mehr, dass ich mich heute an eine Zeitung setze oder mir verschiedene Zeitungen zu Gemüte führe und
oder
dann
Radiosendungen.
Zu Gemüte führe, sondern ich bin also Bots ausgeliefert, ich bin dem hybriden Krieg eines Herrn Putin ausgeliefert. Ich weiß gar nicht, was da alles reinschwappt, ja. Das ist fatal, und für die Leute, die sich nicht die Mühe machen, zu unterscheiden, und wenn das immer mehr werden, dann bin ich eigentlich pessimistisch. Aber ich würde ja sonst nicht bei den Omas sein. Also da bin ich fast schon wieder Theologin. Da halte ich es mit dem Gleichnis vom Sauerteig, dass es langsam durchwabert und dann doch, oder das Senfkorn, das ein großer Baum wird. Also wir sind jetzt noch klein, und ich hoffe sehr, dass unter meinen Zeitgenossen so viel Menschen sind, die ansprechbar sind, dass wir das, was wir haben, dass wir uns daran freuen und dass wir das auch erhalten. Gemeinsam erhalten wollen.
Anregungen, das alles nochmal im Detail nachzulesen in Ihrem Buch Ein bisschen Marx und der liebe Gott und die Schule der Frauen in den 70ern, haben wir, glaube ich, in den letzten beiden Stunden ausreichend geliefert. Vielen Dank für den Besuch bei uns bei Habe die Ehre. Danke fürs hier gewesen sein, Gunda Grüdener-Ackermann.
Gerne. Vielen Dank.